Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
In Oberbayern wollen Aktivisten den Fluss Loisach zur Rechtsperson machen. Stellvertretend für alle Flüsse, Ökosysteme, Biosphären. Damit könnte die Loisach für ihre Existenz in Freiheit und Würde klagen. Die Aktivisten sind Teil einer weltweiten Bewegung, die das anthropozentrische Rechtssystem global aufmischen will, damit die Natur nicht länger den Kürzeren zieht. Giseko von Lübcke über den Versuch, einen ökologischen Rechtsstaat zu schaffen.
Die Sonne zaubert einen Teppich aus Lichtreflexen auf das schnell strömende Wasser der Loisach, die hier aus drei Quellen der Erde entspringt. Es ist ein fast fröhliches Gurgeln und Plätschern, als würde sich dieser ewig neugebärende Flusslauf von seiner Quelle beim Tiroler Örtchen Biberwir voller Vergnügen aufmachen auf seine Reise. Sprudeln tut sie hier seit Jahrmillionen. Liubasa hieß sie vor 1000 Jahren. Ihren Namen verdankt sie dem indogermanischen Wort Leub, das lieb bedeutet. Klaus Biegert, Autor, Dokumentarfilmer und Umweltaktivist, blinzelt wie verzaubert in diese sprudelnde Szenerie des Quellmoores und lauscht, als wollte er all dem eine Stimme geben.
Ich sehe einen heiligen Platz. Jede Quelle ist eigentlich heilig. Denn dass Tag und Nacht, Jahr ein Jahr aus, Trinkwasser aus dem Boden kommt. Ich meine, was gibt es noch Ehrwürdigeres und Bewundernswerteres und damit Heiligeres als so eine Gabe? Also mein Satz ist oft Schönheit verpflichtet. Wir kriegen hier eine Ahnung. Sie gibt uns so viel mit, das verloren gehen könnte. Die Kraft der Verzauberung bringt mich zum Handeln.
Die Loisach entspringt hier gleich unterhalb des mächtigen Zugspitzmassivs, rauscht zwischen hohen Bergen nach Garmisch, weiter runter und vorbei am Murnauer Moos, knickt bei Großweil südöstlich ab und fließt bei Schlehdorf in den Kochelsee. Ihn verlassend geht es weiter an Benediktbeuern vorbei. Schließlich mündet sie nach insgesamt 113 Kilometern an der Pupplinger Au bei Wolfratshausen in die Isar. Da fließt ihr Wasser weiter, in die Donau. Und irgendwann weit, weit südöstlich ins Schwarze Meer. Geografisch ein hübscher, kleiner oberbayerischer Fluss. Gesäumt von Wanderwegen, wenig begradigt, genutzt von ein paar Kraftwerken. Doch dieses malerische Flüsschen könnte bald in die Annalen der Geschichte eingehen. Denn Klaus Biegert, den Blick unverwandt auf die Quelle gerichtet, hat einiges vor und wählt seine Worte vorsichtig.
Ich schaue ja auf die Loisach und ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt hier sage, wird mitgehört. Und ich muss aufpassen, dass ich gut spreche. Die Loisach soll Rechtsperson werden. Und die Loisach, wenn sie was zu sagen hat, wird sie nicht nur für sich sprechen, sondern für alle Flüsse. Insofern spielt es jetzt keine Rolle, ist sie bedroht oder nicht bedroht. Wir sind an einem Wendepunkt angekommen, wo wir die Wahl haben zwischen erkennen und verändern oder ignorieren und weitermachen. Wir leben in der vollen Welt. Und in der vollen Welt müssen wir jetzt der Mitwelt eine Stimme geben, sonst wird uns der Boden entzogen. Und wenn wir von Umwelt zu Mitwelt kommen, dann kommen wir vom Schutz zu den Rechten. Die Rechte der Mitwelt, die müssen in einer Verfassung festgelegt sein.
An diesem Punkt beginnt eine Reise durch Zeit und Raum. Zunächst über 50 Jahre zurück, als ein Rechtsprofessor in Kalifornien erstmals von Rechten der Natur sprach und dann vielleicht weit voraus in eine andere Zukunft. Mit Stationen rund um den Globus, ins malerische Neuseeland Down Under, wo der Whanganui, ein heiliger Fluss der indigenen Maori, zur Rechtsperson wurde, quer über den Pazifik zu erfolgreich klagenden Fröschen in die tropischen Nebelwälder Ecuadors, zurück nach Europa zur umgekippt stinkenden spanischen Salzwasserlagune Mar Menor, dem ersten Naturrechtssubjekt Europas, und immer wieder heim an die malerische Loisach.
Denn Klaus Biegert ist kein einsamer Spinner aus Oberbayern, sondern Teil eines weltumspannenden Netzwerks von Juristen, Aktivisten, Naturschützern und Wissenschaftlern, die eine Wende im Denken einleiten wollen. Hier und weltweit, um den Verursachern der Klimakatastrophe, dem größten Artensterben seit 45 Millionen Jahren, dem möglichen Ökozid auch juristisch Widerstand zu leisten.
Zwar gibt es Gesetze zum Tier- und Umweltschutz sowie Paragraphen in Länder- und Bundesverfassungen, die den Erhalt der Natur und Lebensgrundlagen für künftige Generationen garantieren sollen. Doch all diese Rechte betreffen den Menschen. Für die Natur geklagt werden kann in der Regel nur, wenn ein Vertreter der Gattung Homo sapiens gefährdet und geschädigt wird. Die Natur selbst ist weitgehend rechtlos. So wie es früher Leibeigene, Sklaven, Frauen, Kinder, Behinderte waren. Rechte können also erweitert werden, wenn sich das Denken ändert.
Should trees have standing? Sollen Bäume vor Gericht gehen? Fragte deshalb 1972 der kalifornische Juraprofessor Christopher Stone. Was vor einem halben Jahrhundert ungläubiges Gelächter hervorrief, wird heute in 40 Ländern ernsthaft diskutiert. Das deutsche Netzwerk Rechte der Natur hat bereits die entsprechenden Artikel für eine Reform des deutschen Grundgesetzes formuliert.
Im ersten Schritt müssen die Rechte der Natur anerkannt werden von unserer Gemeinschaft. Und im zweiten Schritt muss das Grundgesetz ergänzt werden, um die Rechte der Natur, wie die Menschenwürde, so wird es eben diesen Begriff der Würde der Natur geben. Wir sind derzeit so weit, dass alles Lebendige, alles Leben auf der Erde schon deshalb Würde hat, weil es so ist, wie es ist. Also wir gehen nicht davon aus, wie Herr Kant, dass Würde nur solche Wesen haben, die denken können und vernünftig planen, sondern alles Leben. Das Tier hat für uns selbstverständlich eine Würde, genauso wie für uns der Baum eine Würde hat, weil es Leben ist. Und die Grundstimmung für die Rechte der Natur ist ja die, dass dieses Leben gefährdet ist.
Sagt Peter Mohr, Rechtsanwalt in Hamburg und im Vorstand des Vereins Rechte der Natur. Er war vom Umweltrecht primär frustriert, weil vor Gericht die Natur meist den Kürzeren zog. Gemeinsam mit anderen engagierten Vordenkerinnen und Vordenkern gründete er deshalb das Netzwerk, das aktuell für die radikale Idee vermehrt Gehör bekommt.
Zentral geht es tatsächlich darum, Ökosystemen, Flüssen, Bergen, aber auch Tiergattungen das Recht auf Würde, Unversehrtheit, freie Entwicklung und Lebendigkeit einzuräumen und so letztlich den Rechtsstaat mit Rechten der Natur so zu erweitern, dass die planetaren Grenzen respektiert werden. Das soll in erster Linie der bedrohten Natur helfen, schützt zugleich aber auch den Menschen, verhindert es doch, dass er ungebremst an dem Ast weitersägt, auf dem die ganze Menschheit sitzt. Deutlich wird, da geht es um mehr als nur neue Paragraphen in Grundgesetz und Länderverfassungen. Da geht es um ganz neue Welt- und Menschenbilder, die den Homo sapiens runterholen von der Spitze der Schöpfungspyramide, auf der er sich sieht. Rechte der Natur würden den Dualismus aushebeln, der seit der Aufklärung modernes Denken und Handeln prägt, sagt Thilo Wäsche, Philosophieprofessor in Oldenburg und Autor des Buches »Die Rechte der Natur«.
Unser bestehendes Naturverhältnis ist da ganz eindeutig. Der Mensch ist das Subjekt, das Rechte besitzt, das Ansprüche hat. Und die Natur ist lediglich ein Objekt, über das diese Ansprüche und Rechte ausgeübt werden. Das ist ein ganz asymmetrisches Verhältnis. Der Mensch herrscht und die Natur ist unterworfen. Und die Rechte der Natur versuchen, die Natur auf Augenhöhe zu stellen mit bestehenden Rechten, die die Menschen besitzen. Also es wird erst einmal eine Waffengleichheit hergestellt zwischen Rechten von Menschen und Rechten der Natur.
Mehr noch, denn Waffengleichheit klingt nach fortgesetztem Krieg zwischen Mensch und Natur. Den Aktivisten in Zivilgesellschaft, Wissenschaft und auch der Kirche geht es um eine Zukunft, in der Frieden zwischen Mensch und Natur herrscht.
Mit Kooperation statt Ausbeutung, Würde statt Zerstörung, Gemeinsamkeit statt Trennung. Da braucht es für ein neues Denken neue Begriffe.
In den zukünftigen Verfassungstexten soll nicht mehr der Begriff der Umwelt stehen, der suggeriert, die Welt wäre da draußen, um uns herum. Hans-Leo Baader sammelt in Bayern zurzeit Unterschriften für ein Volksbegehren, das statt der Umwelt der Mitwelt Verfassungsrechte gibt.
Weil unsere Sprache transportiert ja auch, was wir denken oder wie wir handeln. Wir nehmen vielleicht dann die Umwelt anders wahr, wenn wir sie als Mitwelt sehen, als etwas, was mit uns existiert, für uns existiert, indem wir eben existieren und nicht, dass die sozusagen abgegrenzt von uns einfach so existiert. Das Bewusstsein wieder, dass wir eben Teil der Ökologie sind und nicht an der Spitze der Schöpfung in Anführungsstrichen stehen und über sie herrschen, sondern dass wir eben Teil dieses Ökosystems sind und dass dieses Ökosystem bestimmte Grenzen hat, die wir akzeptieren müssen.
Das ist eine Weltbildveränderung von kulturhistorischen Dimensionen. Manche sprechen von einer neuen kopernikanischen Wende. Doch geht das über einen neuen Paragraphen in Grundgesetz und Länderverfassungen?
Klaus Biegert, der auf der Bank an der Quelle sitzt, will mit seinem zurzeit entstehenden Dokumentarfilm »Ich bin die Loisach« zunächst einen inneren Wandel erreichen. Dass die Menschen entlang des Flusses begreifen, dass dieses malerische kleine Gewässer zu ihnen gehört, ihr Trinkwasser sie durchfließt, ihr Leben nährt, sie sowas wie Verwandte sind.
Diese Verwandtschaft mit unserer Mitwelt ist eine verloren gegangene Erkenntnis und deren Wiedergewinnung ist ein unerhörter Reichtum. Denn was gibt es Großartigeres, als in der Natur, zu der wir gehören, zu gehen und zu spüren, ich bin nicht allein. Der Hauptvorstoß, den ein Fluss, ein Berg, ein Wald mit dem Titel einer Rechtsperson machen wird, ist der in unseren Köpfen. Sozusagen auf Augenhöhe wird hier ein gemeinsamer Weg gesucht.
Aktivisten wie Klaus Biegert wollen Bewusstseinsarbeit machen, die irgendwann das Fühlen und Denken über die Welt so verändern, dass die Rechte der Natur zur Selbstverständlichkeit werden. Sie wollen zwei, drei, viele Loisachs. Überall Flüsse, Berge, Täler als lebendige Subjekte wie Menschen mit Rechtstiteln. Auch hier bei uns. Rund 400 solcher Orte gibt es weltweit bereits, durchgesetzt von mehreren hundert Initiativen.
Nach den ersten Impulsen aus den USA, wo sie regional per Gericht durchgesetzt wurden, waren es Anfang des neuen Jahrhunderts vor allem Länder mit einem stark indigenen Bevölkerungsanteil, wo die Rechte der Natur etabliert wurden. Vorreiter war das südamerikanische Land Ecuador, das dem Buen Vivir, der indianischen Philosophie des guten Lebens für Mensch und Schöpfung, folgte. Alberto Acosta, in Deutschland studierter Wirtschaftswissenschaftler, setzte als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung 2008 die Naturrechte durch.
Wir sind das erste Land, das in einer Verfassung die Rechte der Natur akzeptiert haben. Gutes Leben, Buen Vivir und Mutter Erde und die Rechte der Natur gehören zusammen. Buen Vivir bedeutet das Leben der Mensch in Harmonie mit sich selbst. Und auch das Wichtige, Individuen und Gemeinschaften müssen in Gleichgewicht bzw. in Harmonie mit der Natur leben. Wir sind Natur. Ja? Und das führt zu verschiedenen großen Transformationen, wenn wir das richtig verstehen. Das ist nicht einfach. Wenn wir die Rechte der Natur in die Praxis umsetzen, stellen wir die Privilegien von mächtigen Gruppen in Frage. Um die Rechte der Natur zu sichern, brauchen wir mehr politische Kämpfe. Das war normal.
Die indigenen Völker, tief verbunden mit der Verehrung einer Pachamama genannten lebendigen Erde, nutzen gemeinsam mit Umweltschützern das Konzept vor Gericht im postkolonialen Kampf um Landrechte und gegen die Zerstörung durch transnationale Öl- und Bergbaufirmen. Und immer häufiger mit Erfolg. 2022 stoppten Richter in Ecuador ein riesiges Bergbauprojekt für eine Gattung vom Aussterben bedrohter Frösche, erzählt Elisabeth Weidt, Journalistin und Autorin des Buches »Die Natur hat Recht«.
Das Intertal ist ein wunderschöner subtropischer Regenwald, Nebelregenwald, in dem die Flechten und Moose von den Bäumen hängen, gigantische Bäume da stehen und Kolibris rumfliegen. Und das ist einer der biodiversesten Orte, die es überhaupt noch gibt auf der Welt. Ecuador ist am allerweitesten, weil da die Natur als Rechtsperson auf Verfassungsebene anerkannt wurde. Also es gibt über 40 Länder, in denen die Natur als Rechtsperson auf die eine oder andere Weise anerkannt ist.
Auch ohne Verfassungsänderung hatte es das indigene Volk der Maori in Neuseeland 2017 geschafft, den ihnen heiligen Whanganui River und einen Wald zu Rechtspersonen zu machen, um sie zu schützen.
Matthias Kramm forscht als politischer Philosoph in Mexiko und Holland und verfasste gemeinsam mit anderen das Buch »Rechte für Flüsse, Berge und Wälder«. Er beschreibt die Weltsicht der Maori und fordert trotz aller Fremdheit dazu auf, davon zu lernen.
Ja, also für die Maori ist die ganze Welt ein großes Netzwerk. Alles ist mit allem verbunden. Ich würde klar sagen, dass indigene Völker hier die Beziehungen betonen, Beziehungen zwischen Mensch und Natur, aber nicht im Allgemeinen, also diese Spaltung Mensch und Natur, sondern Mensch und verschiedene Teile der Natur, Bäume, Flüsse, Berge. Das heißt, ich werde in eine Natur hineingeboren, ich empfange vom Fluss, ich empfange vom Berg, ich empfange vom Wald und komme dadurch auch in diese Pflicht zurückzugeben. Also Reziprozität ist eigentlich so das Kernprinzip vieler indigener Philosophien.
Klaus Biegert, auf dessen Gesicht die Lichtreflexe, die das Wasser spiegelt, wie kleine Erleuchtungen tanzen, nickt. Wieder die Metapher der Verwandtschaft, wieder die Philosophie eines ökologischen Selbst.
Ich schaue ja auf die Loisach und es ist alles so stimmig. Wenn ich jetzt hier mich um die Loisach kümmere, dann sehe ich mich eigentlich als Verbündeter der Maori, weil ich mir vorstelle, eine Art Flusspartnerschaft zwischen Loisach und Whanganui River zu etablieren. Einfach weil der Akt der Rechtsprechung des Whanganui River im April 2017 hat einfach Wellen ausgelöst, die mich auch erreicht haben. Die Loisach hier, wo wir sitzen, ist es kein heiliger Fluss. Sie braucht gar keine Heiligsprechung. Sie ist einfach ein heiliger Ort.
Alle Flüsse? Alle Wälder? Ja, die ganze Welt heilig? Die Wellen indigener Weisheit erreichen in Zeiten der Krise den globalen Norden, spülen neue alte Weltbilder ins rationale Bewusstsein.
Derartige Traditionen verbergen sich bei Theologen wie Giordano Bruno, Franziskus, den christlichen Mystikerinnen und ganz aktuell in der Enzyklika Laudatio Si des Papstes. Bei Denkern wie Spinoza, den Philosophen der Romantik wie Novalis, Schlegel, Tieck, Hölderlin und auch Goethe. Später Martin Heidegger oder Albert Schweitzer. Bei dem tiefen Ökologen Arne Naess bis zu zeitgenössischen Umweltethikern. Und der Gedanke von einklagbaren Rechten der Natur bekommt auch immer mehr Solidarität bei den großen christlichen Konfessionen. Sie finden Spuren dieses Denkens auch in der Bibel, sagt Theologe und Biologe Rainer Hagenkort, Leiter des Instituts für Theologische Zoologie in Münster.
Und das finden wir in biblischen Texten. Wenn man nur die erste Seite liest, das Sieben-Tage-Werk, und das mal im Originaltext liest, dann heißt es nirgendwo, Gott macht die Erde oder Gott macht die Tiere, sondern da heißt es, Gott lässt die Erde, die Natur, die Pflanzen hervorbringen. Gott spricht, das Wasser wimmle vom Leben. Also hier finden wir eher eine pantheistische Theologie, die eine göttliche Wirklichkeit als eine Kraft sieht, die in allem Lebendigen wirksam ist. Kein Theismus. In einer stimmigen Theologie gilt es jetzt auch, das Leiden der Tiere in den Blick zu nehmen. Und zwar das Leiden in den Tierfabriken und in den Schlachthöfen und das Leiden in den Ökosystemen dieser Erde, die wir gerade rasant zunichte machen. Hier haben wir eine Theologie, die ist anschlussfähig, die ist zukunftsfähig. Nur sie ist in der herkömmlichen Kirche, auch in der herkömmlichen Theologie, radikal unter die Räder gekommen.
Und wird nun in Krisenzeiten von den einstmals gewaltvoll missionierten indigenen Völkern der Welt wieder in Erinnerung gebracht. Postkolonial, postmissionarisch, wissenschaftlich fundiert und höchst politisch.
Denn klar ist, eine andere Denke braucht auch einen anderen Glauben. Deshalb wird auch an einer neuen Schöpfungstheologie gearbeitet, die dann aber nicht nur von der Kanzel gepredigt werden soll, sondern einen Ansatz, wie die Rechte der Natur aktiv fördern und unterstützen will. So skizziert es zumindest die evangelische Theologin Aurika Jax auf einer Tagung des Franz-Hitze-Hauses in Münster.
Die ökologische Katastrophe gehört in den Kern dessen, worüber wir theologisch nachdenken. Es ist für mich eine Theologie der Verbundenheit, der Abhängigkeit, der Verletzbarkeit aller Lebewesen oder konstruktiv gewendet, des Lebenswillens aller Lebewesen und auch des Rechts auf Leben für alle Lebewesen, der Würde aller Lebewesen, aller Geschöpfe. Das weitet den Blick und zeigt auch nochmal die Bedeutung und den Eigenwert der Natur. Also ich bin sofort dabei und ich finde auch, dass viele Parteien, aber auch die Parteien, die sich christlich nennen, dieses Anliegen unterstützen sollten.
Dafür könnte es bald Gelegenheit geben. Ein bayerisches Volksbegehren für die Rechte der Natur ist zurzeit in Vorbereitung. Unterschriften sind bereits genügend gesammelt. Und die Loisach ist ein lebendiger Teil davon.
Entwürfe für eine Reform des Grundgesetzes liegen vor, formuliert von Vertretern der Zivilgesellschaft, aber auch von Profis, wie dem Münchner Juraprofessor Jens Kersten, Autor des Buches Das ökologische Grundgesetz.
Wir müssen Dämme gegen die Selbstzerstörung bauen. Und diese Dämme, dafür brauchen wir ein ökologisches Grundgesetz. Wir sollten uns diesem Trend einfach nicht verschließen. Denn nur dann können wir eigentlich nachhaltig handeln. Wenn wir sagen, Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische zum Ausgleich bringen. Und wenn wir soziale Rechte haben, wenn wir ökonomische Rechte haben, dann ist es eigentlich nur konsequent, auch ökologische Rechte anzuerkennen.
Die Rechte der Natur scheinen noch exotisch und sind doch in Europa längst angekommen. Spanien erklärte 2022 die Salzwasserlagune Mar Menor nach einem Volksbegehren zum ersten Rechtssubjekt Europas, nachdem zu viel Gülle und eine dadurch ausgelöste Algenblüte das Binnenmeer bei Cartagena hatte kippen lassen und Tausende von toten, aufgedunsenen Fischen mit dem Bauch nach oben schwammen. An der Oder, aufgeschreckt durch die chemische Vergiftung 2023, wird zurzeit Ähnliches versucht. An der französischen Loire will man präventiv die Rechte der Natur einführen. In Irland ist ein entsprechendes Volksbegehren in Vorbereitung.
Das Thema nimmt Fahrt auf. Immer mehr Initiativen versuchen diesen Weg. Die Kirchen beziehen Stellung. Es ist ein Vorhaben von großen Dimensionen, was einen langen Atem braucht. Die Eckpunkte sind klar, die Entwürfe liegen auf dem Tisch. Aktivisten stehen in den Startlöchern, lokal vielen Loisachs Recht zu geben. Jetzt geht es darum, Herzen zu gewinnen und Hirnen ein anderes Denken vorzuschlagen. Und das braucht bei aller Dringlichkeit Zeit, sagt Frank Adloff, Professor für Soziologie in Hamburg.
Das wissen wir natürlich nicht, ob sich das wirklich durchsetzt oder ob die alten zerstörerischen Kräfte weiter die Oberhand behalten. Aber vorstellbar ist es, dass es ein neuer Naturvertrag wird. Seit 200 oder 500 Jahren haben wir eigentlich diesen Naturvertrag zerstört und der müsste wiederhergestellt werden. Also, dass die Bretter, die man da bohren muss, sehr dick sind, das ist unbenommen. Aber es ist durchaus nicht komplett unrealistisch. Die katastrophalen ökologischen Entwicklungen gehen weiter. Die warten nicht darauf, dass menschliches Denken sich umorientiert. Was ich erlebe, ist, dass manchen Menschen neu erscheinen mag, die Idee, Rechte der Natur zu etablieren, dass sie das aber nicht völlig abwegig finden. Ganz im Gegenteil, dass das irgendwie in Resonanz tritt zu dem, was sie über Natur durchaus auch denken und wie eine ökologische Selbstbegrenzung menschlicher Gesellschaften aussehen müsste.
Die Kulturwissenschaftlerin Hildegard Kurt spricht von einem Epochenrand, an dem wir stehen. Kaum eine Generation vor uns habe in einem Lebensalter so große Veränderungen erlebt und stehe jetzt in Angst, aber auch Hoffnung nahe am Abgrund.
Das ist großes Kino. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Natur benutzt und vernutzt wurde und jetzt in menschheitsgeschichtlich lächerlich kurzer Zeit die evolutionäre Notwendigkeit, eine Kosmologie zu praktizieren, die auf Beziehungskraft und Beziehungswissen basiert. Die Rechte der Natur können dazu eine Strategie sein und eine ziemlich zentrale.
Die Sonne sinkt über dem Quellmoor der Loisach. Oben vom Zugspitzmassiv kommen die kalten Fallwinde und lassen den alten Mann und höchstaktiven Dokumentarfilmer Klaus Biegert frösteln. Immer noch blickt er auf den Fluss, dem er eine Stimme geben will.
Und das Recht, so zu fließen, wie er will. Und Kies vor sich herzuschieben. und seinen Bewohnern ein Zuhause zu sein und alle seine Anwohner mit dem Wasser des Lebens zu nähren. Das mag ein bisschen indigen klingen, aber so ist Klaus Biegert halt. Störrisch, liebend, zielstrebig. Vielleicht ein bayerischer Indigener.
Ich meine, die Loisach lädt uns ja auch ein Teil von ihr zu werden. Und was heißt es, ein Teil von ihr? Der Idealfall ist, dass wir Menschen mit unserer Mitwelt, den Geflügelten, den Vierbeinigen, den Schwimmenden, den Wurzelnden, dass wir mit denen im Einklang auf dieser Mutter Erde leben. Das sollte doch unser Ziel sein. Die Loisach soll Rechtsperson werden.
Hat die Loisach Recht? Wege zu einem Recht der Natur. Sie hörten eine Sendung von Gesiko von Lübcke. Regie Hemmer Michel. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.